Hallo, hier ist Ursula Weidenfeld und hier ist Tonspur Wissen.
Eine Sportveranstaltung dieser Größe über die letzten 100 Jahre waren und sind schon immer politisch. Man denke nur mal bei uns an die Olympiade 1936 in Berlin, die ja auch von autoritären, ja, faschistischen, narzisstischen Regimen zur Außendarstellung benutzt wurde.
Wem hilft die Fußballweltmeisterschaft in Katar? Fragen wir einen Experten, fragen wir Eckhard Wörz.
Tonspur Wissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz-Gemeinschaft.
Herzlich willkommen zu Tonspur Wissen. Endlich verstehen, warum die Welt so ist, wie sie ist. Darum geht es hier. Tonspur Wissen finden Sie in jeder Podcast-App und bei Spotify. Folgen Sie dem Podcast, um keine Folge zu verpassen. Geben Sie uns 5 Sterne, wenn Sie ihn weiterempfehlen wollen. Dankeschön. Heute geht es um Katar. Warum wird dort in wenigen Tagen die Fußball-Weltmeisterschaft stattfinden? Für wen ist es wichtig? Welche Rolle spielt Fußball auf der arabischen Halbinsel und in Nordafrika? Welchen Effekt hat die Weltmeisterschaft möglicherweise auf die katarische Gesellschaft? Darüber spreche ich jetzt mit Eckhard Wörz. Er ist Direktor des Leibniz-Instituts für globale und regionale Studien in Hamburg und lehrt als Professor für Zeitgeschichte und Politik des Nahen Ostens an der Universität Hamburg. Hallo, Herr Wörz.
Einen schönen guten Tag.
Herr Wörz, wir wollen über Fußball und über die arabische Halbinsel, über Katar, Saudi-Arabien, Iran, Irak und vielleicht auch noch ein bisschen über Nordafrika reden. Und das Erstaunliche ist ja, dass es eigentlich kleine Fußballnationen sind, in denen Fußball trotzdem eine maßlos große Rolle spielt. Warum ist das so?
Nun ja, es spielt eine sehr große Rolle in manchen Ländern wie Ägypten, wie Marokko, wo man auch so eine Ultra-Fankultur hat, zum Beispiel bei Al-Ahli in Kairo. In Saudi-Arabien spielt es durchaus auch eine Rolle. Die haben ja auch schon an einigen Weltmeisterschaften teilgenommen.
An diese Katar auch.
Genau. Bei Katar, ganz ehrlich, ist das schon so ein bisschen, sag ich mal, ein bisschen ein Orchideengewächs, das künstlich von Regierungsseite mit viel Aufwand herangezüchtet wurde. Also so eine gewachsene Fußballbegeisterung hat man da jetzt nicht so, nicht? Es gibt ja auch nur 300.000 Kataris und das große Heer der Gastarbeiter, die kommen ja viel aus Südasien, da ist ja Cricket die Sportart, die am meisten sich einer Beliebtheit erfreut. Insofern ist also, es gibt so eine gewisse Fußballbegeisterung, Interesse, die sich häufig dann auch eher vom Fernseher als im Stadion abspielt. Aber dass man jetzt da so eine gewachsene Fankultur hätte, wie zum Beispiel in Ägypten oder Marokko, das ist nicht der Fall.
Und auch so die Tatsache, dass Katar Barcelona sponsert, Bayern München, dass denen Paris Saint-Germain gehört, das spielt auch, das ist auch eher eine politische Entscheidung als eine, die 300.000 Kataris aus vollem Herzen und vollem Fanbewusstsein unterstützen würden?
Ja, das ist natürlich, sag ich mal, durchaus eine politische Strategie des Staates, hier mittels Sportereignisse sich so einen gewissen Soft-Power-Outreach einzukaufen. Nicht nur beim Fußball, das ist auch in anderen Sportarten der Fall. Und das gibt's auf der arabischen Halbinsel auch in anderen Ländern, gerade bei der Formel 1, zum Beispiel im Falle von Bahrain. Aber Katar ist da nochmal besonders interessiert.
Lassen Sie uns darauf gleich eingehen. Ich würde vielleicht gerne, weil wir gerade angefangen haben mit dem politischen Fußball, vielleicht erstmal nach Nordafrika schauen. Da haben wir, Sie haben gesagt, Marokko und Ägypten, da gibt es Fankulturen, die eben auch politisch sind. Im ägyptischen Teil des arabischen Frühlings haben Fußballfans eine sehr, sehr große Rolle gespielt und sind ja hinterher auch politisch stark verfolgt worden. In Algerien vor 2 Jahren auch. Fußballfans sind dort politisch. Wie kommt es?
Nun ja, es gab dort die Aufstandsbewegung oder politischen Bewegung des arabischen Frühlings und manche Fansegmente waren da auch beteiligt, gerade recht prominent in Ägypten und wo es dann auch von staatlicher Seite Repressionen gab. Nicht, das ist sozusagen eingewoben in die politischen Unruhen, politischen Aktivitäten in diesen Ländern des vergangenen Jahrzehntes. Das sind natürlich Aktivitäten, die möchte man auf der arabischen Halbinsel gar nicht haben. Die Gefahr ist allerdings, ist gerade bei Katar dort auch nicht hoch, weil wie gesagt, es sind nur 300.000. Die haben ein recht hohes Pro-Kopf-Einkommen. Da ist die Gefahr von sozialen Unruhen eher gemäßigt, sage ich mal.
Da würde man das ja auch eher erwarten, dass sich irgendwann mal die Frauen wehren und die Schwulen, Lesben, die LGBTQ-Community gegen eben Unterdrückung und gegen Unterdrückung.
Nun ja, wissen Sie, Teile dieser Katar-Berichterstattung sind recht ritualisiert und erwartbar. Und
eines das ist das, was wir in den letzten Wochen gesehen haben, wo es eben um die Haltung zu Frauen geht, zu Menschenrechten, genau. Zu LGBTQ-Gruppen.
Genau. Was ja auch sehr wichtig ist und das auch angesprochen wird. Having said that, wie gesagt, wenn wir diese Diskussionen haben, geht es da nicht nur um Menschenrechte, nicht nur um Katar, es geht auch ein bisschen um die eigene Selbstbefindlichkeit von Deutschland und wie sich da so ein linksliberales Bürgertum, sage ich mal, am Kaminfeuer wärmt und sich seiner eigenen, sage ich mal, Befindlichkeiten, Identitätspolitiken vergewissert.
Was meinen Sie damit?
Ich meine damit, dass Homosexualität in Deutschland bis 1994 strafbar war, nicht? Was ja unsäglich ist, nicht? Dass man aber jetzt in Windeseile das quasi positiv gewendet hat und es Teil der eigenen gesellschaftlichen Identität ist, durchaus auch zu Recht. Und dass man jetzt eben dann schon auf andere Länder dort auch ausweiten möchte, nicht? Und sich da ein bisschen der eigenen Geschichte relativ wenig bewusst ist, sage ich mal.
Sie meinen, dass man den eigenen gesellschaftlichen Fortschritt auf andere Länder projiziert und von denen erwartet, dass die in Windeseile nachziehen?
Genau. Und ich sag mal, der gesellschaftliche Fortschritt oder das gesellschaftliche Denken über solche, sag ich mal, gesellschaftlichen Verhältnisse hat sich ja geändert, nicht? Im 19. Jahrhundert. Und wir müssen uns bewusst sein, dass dieser Dialog über oder diese Berichterstattung über Katar natürlich auch etwas ist, wo jetzt wir als westliche Gesellschaft uns den Orientalen vorstellen. Und das ist ein bisschen eine unheilvolle Geschichte, hat die zurückreicht ins 19. Jahrhundert mit dem Orientalismus, wo man ja, sage ich mal, diese sehr binären Geschlechtsbeziehungen, Heteronormativität, wenn wir so sagen wollen, begründet hat als koloniales Abendland und damit natürlich dann auch den globalen Süden mit beglücken wollte, der häufig, sage ich mal, sehr lasziv, zügellos dargestellt wurde in diesen Bildern des Orientalismus, vorzugsweise laszive Haremsszenen mit Haremswärtern dunkler Hautfarbe. Und jetzt, sage ich mal, nachdem der Orient, der durchaus, sage ich mal, ja, eine gewisse Möglichkeiten hatte, die, sag ich mal, die Sexualität des Mittelalter zum Beispiel nicht so verteufelt hat, wie das christliche Abendland, der quasi jetzt mit so einer Art viktorianischen Sittenstrenge nachgezogen hat und jetzt, wo er nachgezogen hat, der Westen schon wieder woanders ist, aber den globalen Süden jetzt wieder beglücken möchte mit seinen Wertvorstellungen. Hört sich jetzt alles kompliziert an, was ich mir sagen möchte, ist, diese sehr holzschnittartige Darstellung dieser Katar-Problematik, wo wir jetzt gefühlt bei den TV-Dokus dreistellig schon sind, hat natürlich schon gewisse Probleme und eine gewisse Geschichtsblindheit bezüglich der eigenen Wertvorstellung und Identitätspolitik.
Und Sie meinen auch bezüglich der Haltung, die westliche Gesellschaften gegenüber anderen Kulturen, anderen Gesellschaften haben, die begründet ist im Kolonialismus des 19. Jahrhunderts?
Muss man sich zumindest mal bewusst sein, darüber diskutieren und dass diese Länder sich dann teilweise da ein bisschen ungerecht auch behandelt fühlen. Sie sprachen Frauenrechte an, wichtiges Thema, nicht nach Scharia-Recht sind natürlich Frauen, haben einen anderen Rechtsstatus. durchaus kritikwürdig. Ich denke, diese Kritik muss aber aus den Ländern selber kommen erstmal. Und zweitens muss man natürlich auch die verschiedenen Grautöne sehen. Sie haben in Katar und anderen Ländern der Golfregion teilweise sehr selbstbewusste, sehr gut gebildete Frauen, die häufig im Bildungsstandard den Männern ja auch überlegen sind dort. Und sie haben natürlich ein eingeschränktes Erbrecht zum Beispiel, kriegen nur die Hälfte. Dieses Geld dürfen sie aber auch selber verwalten und manche machen das durchaus erfolgreich, auch als Unternehmerinnen.
Sie dürfen aber öffentlich nicht auftreten wie Männer. Und das ist ja das, was man im Wesentlichen auch kritisiert.
Ja, sie haben schon teilweise auch Frauen in politisch verantwortlichen Positionen, also so ist es nicht, es sind jetzt nicht die Taliban, aber natürlich gibt es ganz klare binäre Geschlechtszuschreibungen und es gibt dort Unterschiede, das muss man ganz klar sehen. Und dann gibt es natürlich, die katarischen Frauen sind natürlich nur ein kleiner Teil, es gibt ja dann auch gerade unter den Arbeitsmigrantinnen sehr viele, die im Hausangestellten-Sektor arbeiten und dort massive Probleme haben und einen sehr unsicheren Rechtsstatus. Und es sind sicherlich alles Probleme, die wichtig sind, dass man sie anspricht. Ja.
Und Sie würden sagen, das hätte man sich überlegen müssen, bevor man die Fußball-Weltmeisterschaft nach Katar vergeben hat, ob man damit leben kann oder nicht. Oder gibt es nicht auch eine Legitimation zu sagen, jetzt wo alle nach Katar gucken und wo es ja auch einen gewissen politischen Druck gibt auf ein Land wie Katar, ist es auch gerechtfertigt, diese Probleme anzusprechen und auf Verbesserungen zu drängen. Menschenrechte sind ja universal und keine Erfindung des Westens.
Wer ist man? Ist es die FIFA?
Ja, oder die Fans, die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, die privaten Rundfunkanstalten, die Rechte gekauft haben. Es gibt ja viele Punkte, wo man auch hinterlegt ist mit Organisationen, auch mit Staaten natürlich, mit
Regierungen. Okay, aber die Fans vergeben ja nicht die Weltmeisterschaft. Das ist ja die FIFA, nicht? Und die FIFA ist ja doch ein recht korrupter Verein. Und das war es ja nicht nur bei der Katar-WM so. Auch unser berühmtes Sommermärchen, das uns so gut gefallen hat, hat ja ein erhebliches Maß an Korruption beinhaltet. Nur mir scheint so ein bisschen, wenn es der Fußballkaiser macht, ja, dann ist das alles okay und wir freuen uns unseres Sommermärchens. Und wenn Katar das macht, dann ist es ganz böse, nicht?
Es gibt ja inzwischen staatsanwaltschaftliche Ermittlungen, Verfahren gegen die Beteiligten des Sommermärchens. Es ist ja nicht so, als wäre das ganz egal.
Genau. Und ich denke, man sollte das nicht nur als offene Katar-Diskussion verengen, sondern wirklich mal dieses System der FIFA kritisch thematisieren. Auch das Thema dieser sportlichen Massenveranstaltungen, die sich natürlich schon auch für Sportwashing eignen und die insbesondere verstärkt auch von autoritären Regierungen durchgeführt werden. Und da frage ich mich halt schon ein bisschen, wo waren denn die ganzen Proteste bei der russischen WM 2018 oder den Olympischen Spielen in Peking? Ja, da hat man ja nicht so dieses breite öffentliche Interesse gehabt. Und im Falle von Russland war das schon nach der Annexion der Krim. Und da scheint es mir schon so ein bisschen zu sein, dass da so eine gewisse deutsche Radfahrermentalität auch am Werkeln ist. Wenn es große, wichtige Staaten sind, auf die man einfach angewiesen ist, bis gestern zumindest Russland beim Gas, Chinesen, Industrieimporte, aber auch wichtige Rohstoffe, wie zum Beispiel seltene Erden, die wir einfach brauchen für unsere erneuerbare Energietransition, dass man da irgendwie tendenziell etwas vorsichtiger ist und dass eben, sag ich mal, diese orientalistischen Bilder des Ölscheichs und so weiter sich da eben, und dann zumal noch beim kleineren Land, sich schon dann auch mehr eignen für so eine gewisse politische Erregungsökonomie.
Ja, aber doch jetzt eigentlich auch wieder nicht. Wir machen doch jetzt ständig Diener auf der arabischen Halbinsel, damit wir Erdgas bekommen. Also das Argument zieht doch jetzt im Moment jedenfalls gar nicht. Eigentlich sind doch im Moment europäische Länder, Deutschland vor allem, an sehr, sehr einvernehmlichen Beziehungen zu Ländern der arabischen Halbinsel, die Erdgas haben, die Erdöl haben, die Häfen haben, sehr interessiert.
Natürlich, klar. Die deutsche Energiesicherheitsstrategie ist in Rauch aufgegangen, nicht? Man hat sich Russland in den Hals geschmissen und hier die Abhängigkeit auf 55% hochgefahren. Und das war natürlich jetzt im Nachhinein ein Fehler. Und jetzt ist man ganz hektisch auf der Suche nach Alternativen und denkt irgendwie, dass diese Länder dann nur drauf gewartet hätten, uns Gas zu exportieren. Aber die haben ja schon Kunden in Asien und so weiter. Und wir stellen uns da halt jetzt erstmal in der Schlange hinten an. Insofern ist die Politik da natürlich jetzt in der Zwickmühle und muss solche Themen eher hintanstellen. Aber im öffentlichen Diskurs ist natürlich schon so eine politische Erregungsökonomie da, die sich ein bisschen an Katar abarbeitet. Durchaus zu Recht, nicht? Das ist alles kritikwürdig, würde ich auch so unterschreiben. Aber wie gesagt, so eine gewisse Selbstgerechtigkeit und Geschichtsvergessenheit bezüglich der eigenen, sage ich mal, Identitätspolitik und Wertesystem und welche Geschichte da auch ist im Vergleich zum globalen Süden, ist eben auch am Werk.
Ja, jetzt müssen wir ganz dringend zum Fußball kommen. Nachdem wir sozusagen die Rahmenbedingungen geklärt haben und auch den Kontext beschrieben haben, in dem diese Debatte über Fußball, Fußball-Weltmeisterschaft in Katar stattfindet. Wir haben erstaunlich viele Teilnehmer aus Nordafrika, von der arabischen Halbinsel bei dieser Fußballweltmeisterschaft, der Gastgeber Katar, klar, Iran, Saudi-Arabien, Tunesien und Marokko. Warum sind diese Länder so stark im Fußball? Warum spielt zum Beispiel der Iran wahnsinnig gern und wahnsinnig wichtig Fußball?
Nun ja, das sind fast 100 Millionen Leute, nicht da? Gibt es ein paar gute Fußballer, würde ich jetzt mal vermuten, nicht? Und gerade Iran ist eine wichtige Fußballnation, der Irak, Saudi-Arabien, Marokko, Ägypten, nicht? Das sind schon Länder, wo sich dieser Sport breiter Beliebtheit erfreut und man sieht es ja mit Mohamed Salah, auch sehr bekannte, berühmte Spieler hervorbringt.
Ja, und aber doch auch immer politisch ganz stark war. Also im Irak gab es ja diesen fürchterlichen Sohn von Saddam Hussein, der gleichzeitig Chef der irakischen Nationalmannschaft war und der eben, wenn die verloren haben, die sogenannte dritte Halbzeit angeordnet hat. Dann mussten die mit Betonfußbällen Fußball trainieren, dann wurden die geschlagen, verprügelt, gefoltert, weil eben der Irak wollte, dass die eigene Fußballmannschaft erfolgreich ist und eben Meisterschaften gewinnt.
Nun ja, der Uday Hussein, das war ein sadistischer Psychopath. Also das ist natürlich ein Extrembeispiel, das mir so aus anderen Ländern jetzt nicht bekannt ist, nicht? Also das ist wirklich ein bisschen dieser derangierten Psyche dieses Diktatorensohns zuzuschreiben. Ähnliche Trainingsmethoden werden in Anführungsstrichen, sind mir aus anderen arabischen Ländern so nicht bekannt.
Aber wir wissen, dass auch in anderen arabischen Ländern politischer oder Fußball politisch ist.
Fußball, denke ich, ist immer politisch, nicht? Sportveranstaltungen, Massensportveranstaltungen sind immer politisch, sind ja relativ jung, nicht? Die modernen Olympischen Spiele sind erst Ende des 19. Jahrhunderts eingeführt worden und sicherlich nicht zufällig fällt das zusammen mit dem Zeitalter des Nationalismus, Turnvater Jahn und so weiter. Also Sportveranstaltungen dieser Größe über die letzten 100 Jahre waren und sind schon immer politisch. Man denke nur mal bei uns an die Olympiade 1936 in Berlin, die ja auch von autoritären, ja, faschistischen, narzisstischen Regime zur Außendarstellung benutzt wurde.
Aber wenn man sich auf die letzten 10, 20 Jahre konzentriert und auf die arabische Halbinsel schaut, dann hat man ja den Eindruck, da gibt's jetzt also wirklich keine Weltmeisterschaft, die da noch nicht stattgefunden hätte. Also von Federball über Handball, über Formel 1, über Basketball, über Tennis. Es gab praktisch jedes Turnier mindestens einmal da. Hat das damit zu tun, dass die politischen Verhältnisse auf der arabischen Halbinsel so dynamisch sind, dass man sich eben immer auch selbst vergewissern muss, dass man da ist, dass man in der Weltöffentlichkeit steht und dass man eine Rolle spielt?
Es hat sicherlich so einen Aspekt von Sportswashing und Soft Power Outreach, dass diese Staaten, insbesondere kleinere Staaten wie Katar, sich dadurch versuchen, auf die Weltkarte zu projizieren und auch eine gewisse Wichtigkeit zu erlangen, die sie womöglich auch zur eigenen Existenzsicherung als wichtig erachten. Es gibt ja auch hier die Strategie, zum Beispiel auf Seiten Katars, sich als politischer Mediator hier zu etablieren, zum Beispiel bei den Taliban-Verhandlungen, die sie zwischen den USA und den Talibans arrangiert haben. Also das spielt sicherlich eine Rolle. Das sind durchaus politische Investments. Ob die sich so lohnen, könnte man sich jetzt streiten, weil Katar hat ja durch diese massiven Investitionen jetzt in die Fußball-Weltmeisterschaft doch auch sehr viel negative Publicity bekommen.
Aber wenn man nochmal genauer hinschaut, dann würde man ja sagen, Katar hat einen schwierigen Stand auf der arabischen Halbinsel. Die Vereinigten Arabischen Emirate sind Nachbarn, die nicht besonders freundlich sind. Ich glaube, da gab es auch mal ein Fußballturnier, wo am Ende Schuhe geflogen sind und die Vereinigten Arabischen Emirate die Siegerehrung verweigert haben, weil Katar gewonnen hat. Wir haben diesen Konflikt zwischen Iran und Saudi-Arabien, wo Katar ja auch eine Rolle spielt, die Saudi-Arabien jedenfalls nicht gefällt. Man wirft denen immer vor, sie seien zu nah am Iran. Was kann Fußballdiplomatie da bewirken? Eben, ich habe das gerade schon erzählt mit den Schuhen. Also wenn man so unversöhnlich ist, dass man selbst beim Sport noch nicht mehr gratuliert.
Nun ja, ich glaube, Fußballdiplomatie wird es nicht die politischen Probleme der Region lösen können, nicht? Aber es gibt immer auch ein unpolitisches Ventil der Bevölkerung, da mal Dampf abzulassen und umgekehrt sich als Nationalstaat auf der Weltbühne zu inszenieren. Die Probleme zwischen Saudi-Arabien und Katar, ich sag mal, da ging es sehr viel auch um die Sympathien Katars für die Muslimbrüderschaft und die Unterstützung für verschiedene islamistische Bewegungen in der Region, die jetzt Saudi-Arabien und die Emirate es nicht so gut fanden. Mehr noch, denke ich, als Iran. Bei Iran ist natürlich so, Katar und Iran haben ein Gasfeld zusammen. Die müssen sich natürlich auch auf eine gewisse Art und Weise abstimmen. Nicht? Das wäre jetzt unrealistisch, hier von Katar als kleinem Staat eine Konfrontationspolitik zu erwarten.
Ja, aber Sie haben eben ja gesagt, Sportswashing und Soft Power, also Sport, der ein Land besser erscheinen lässt, oder sportliche Großereignisse, die ein Land besser erscheinen lassen in der Weltöffentlichkeit, als es möglicherweise vorher dastand. Und Soft Power heißt ja nichts anderes als über menschliche Beziehungen, über sportliche Ereignisse eben auch mit anderen an einem Tisch zu sitzen auf Augenhöhe, wo man sonst nicht säße. Wo entsteht denn das dann? Also wo sind denn die positiven Effekte dieser beiden Mechanismen zu sehen in der Weltmeisterschaft jetzt in Katar?
Nun, es wird jetzt natürlich 4 bis 6 Wochen wird es jetzt diese Weltmeisterschaft geben, und da ist Katar dann in den globalen Medien sehr prominent vertreten. Und auch wenn es natürlich sehr kritische Berichterstattung gerade in Deutschland gibt, die Welt ist natürlich auch größer, nicht? Insofern bietet es Katar schon auch die Gelegenheit, sich als der Ort darzustellen, der erste Ort im Nahen Osten, wo so eine Weltmeisterschaft eben stattfindet. Und das wird es versuchen, auch zu nutzen, nicht? Umgekehrt ist natürlich auch, sag ich mal, aus der FIFA-Perspektive, wenn man es anschaut, wo werden solche Weltmeisterschaften vergeben? Das sind natürlich Wachstumsmärkte, rein demografisch betrachtet. Und die alten Fußballnationen, wie zum Beispiel in Europa und Lateinamerika, das sind natürlich da jetzt, haben nicht so dieses Wachstumsmoment. Und insofern ist da dann die FIFA, die ein sehr kommerzielles Interesse auch verfolgt, an diesen Ländern, Austragungsorte im Nahen Osten, in Asien und so weiter, Afrika, interessiert.
Also Sie meinen, wir müssen uns dran gewöhnen, dass die Fußball-Weltmeisterschaften jetzt dauerhaft eher nach Süden und eher nach Osten wandern und vielleicht weniger mit europäischen Mannschaften zu tun haben als mit Mannschaften des globalen Südens, des globalen Ostens.
Ich denke, da ist schon ein gewisser Trend da. Der muss ja auch nicht prinzipiell negativ sein, nicht? Das sollte jetzt nicht nur eine europäische, eine lateinamerikanische Veranstaltung sein. Neben, sage ich mal, dieser geografischen Verbreiterung und auch Verbreiterung in Länder, wo mehr demografische Dynamik am Werk ist, sozusagen, dass da einfach rein demografisch betrachtet Wachstumsmärkte da sind, ist natürlich solche Massenveranstaltungen, haben auch einen gewissen Reiz, wie gesagt, für autoritäre Regierungen. Und gerade, wie man sieht, was Putin in Sotschi gemacht hat oder die Chinesen mit ihrer Olympiade in Peking, das wird schon hier zur eigenen Inszenierung besonders, sage ich mal, betrieben, hervorgekehrt. Es ist ja auch so, dass gerade in demokratischen Staaten und wohl durchaus zu Recht zunehmend auch so eine sehr kritische Haltung in der Bevölkerung gegenüber solchen Massenveranstaltungen da sind, gegenüber dem ökologischen Effekt, gegenüber den Infrastrukturmaßnahmen, die sehr, sehr teuer sind, den jeweiligen Städten aber langfristig nichts nützen und zu hoher Verschuldung führen und so weiter. Das sind natürlich alles Bedenken, die so nicht in autoritären Staaten existieren, beziehungsweise über die sich autoritäre Staaten deutlich leichter hinwegsetzen können als demokratische.
Und nur zum Schluss gefragt, können wir uns denn wenigstens Hoffnung machen, nachdem wir ja all diese kritischen Aspekte der Fußball-Weltmeisterschaft diskutiert haben und auch die den Appell an selbstkritische Momente von Ihnen gehört haben, können wir uns denn wenigstens Hoffnung machen, dass das für die Region stabilisierend wirkt? Wir haben ja da wirklich virulente, heiße Konflikte, die jederzeit aufbrechen können.
Nun ja, also ich glaube, Katar hat sich aufgrund dieses Drucks, nicht erstmal die WM zu bekommen, aber dann vor allem die WM zu behalten, das stand ja zwischendurch auf Spitz und Knopf, wo es darum ging, dass man das in die Winterzeit verlegt, hat sich da zumindest vordergründig, zumindest oberflächlich einem Reformprozess unterwerfen müssen, nicht? Hat bestimmte Reformen durchgeführt, es gibt einen Mindestlohn, das Kafala-System, nun ja, wurde offiziell abgeschafft, aber sagen wir zumindest abgemildert, nicht?
Was ist das?
Das Kafala-System ist das Sponsorensystem, das die Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnenrechte massiv einschränkt, nicht? Wo die teilweise ihren Pass abgeben mussten und so weiter. Also extrem problematisch. Und natürlich dürfen die Leute dort keine Gewerkschaften gründen, nicht? Das wird wohl auch in Zukunft nicht passieren. Aber bezüglich, zumindest auf dem Papier, hat es auch in Absprache mit der International Labour Organization, die inzwischen ja ein Büro in Katar hat, hier hat es verschiedene Reformen gegeben, die man jetzt durchaus auch positiv sehen kann, nicht? Wird das ein langfristiger Prozess sein? Könnte es da Momentum geben? Nun, es kann doch nicht sein, dass nach der Olympiade, nach der Weltmeisterschaft das alles ein bisschen im Sande verläuft. Und wie gesagt, diese Reformanstrengungen auf dem Papier ist eins und in der Realität ist was anderes. Und bestimmte Sachen, die eigentlich angezeigt wären, ganz selbstverständliche Sachen, wie das Recht, Gewerkschaften zu formen, die sind nicht zu erwarten in Katar oder in anderen nahöstlichen Ländern, was natürlich kritikwürdig ist.
Herr Wörz, vielen Dank für diese Einordnung, für die Einschätzung der Weltmeisterschaft der kommenden Wochen in Katar. Wir gucken dann auch genauer hin, nicht nur auf das Fußballfeld, sondern auch auf alles drumherum. Dankeschön.
Vielen Dank.
Das war Tonspur Wissen für diese Woche. Wenn Sie über diesen Podcast twittern wollen, freuen wir uns. Erwähnen Sie dabei gerne die Leibniz-Gemeinschaft @LeibnizWGL und @RP-Online. Eckhard Wörz twittert als @EckhardWörz und mein Name ist Ursula Weidenfeld. Mich finden Sie auf Twitter als @DasTutManNicht. Dankeschön fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche.